Danke für deine Hilfe, Jonas. Sorry, dass ich dich gerade noch ein bisschen unter Stress gesetzt habe. Ich habe nämlich gesagt, ich würde dann doch meinen Laptop selber mit nach vorne nehmen, weil ich noch ein Bild von unserer Familie zeigen möchte. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein bei euch. Mein Name ist Ralf Steinhardt, ich bin Evangelist in Deutschland. Wir waren 7 Jahre hier beim Missionswerk Jans-Team. Hier drüben hatte ich mein Büro. Ich war das einzige Büro, was auch ein Bett drin hatte. Ja, weil manchmal muss man sich auch mal kurz ausruhen. Und es ist ja nachgewiesen, wenn man auch zwischen Arbeiten mal 10 Minuten sich hinlegt, dass man dann wesentlich konzentrierter wieder arbeiten kann. Und gute Firmen bieten ihren Mitarbeitern auch Mittagsplätze an. Ja, wie geht's uns als Familie? Ich bin froh, unsere Tochter ist 17, wird jetzt 18 dieses Jahr, macht gerade Fachabi fertig. Und wir sind in der Frage auch an Jesus, was hat Gott mit ihr vor, auch beruflich. Sie engagiert sich sehr stark bei uns in der Pfadfinderarbeit, die wir haben in der Gemeinde. Das finden wir total toll und sie ist selber Jesus immer wieder mal begegnet und das ist echt ein Riesengeschenk. Unser Sohn Raul, der wird jetzt 15 dieses Jahr, sehr handwerklich begabt. Der will 1000 Sachen mit mir machen, die ich nicht machen kann, weil wir die Gerätschaften zu Hause nicht haben. Wir haben eine Esse gebaut und haben versucht, Sachen zu schmieden. Ich habe dann gesagt, wenn man mal eine halbe Stunde rumschlägt, dann stört die Nachbarschaft das vielleicht nicht, aber wir können das jetzt nicht tagelang da schmieden draußen, dann kriegen wir vielleicht auch ein Problem. Ja, ansonsten geht es uns ganz gut. Wir sind dankbar, dass wir mit Jesus leben dürfen, dass er uns trägt, dass er uns hält. Es gab ja letztes Jahr eine spannende Situation, das habe ich in der ganzen Corona-Zeit nicht erlebt, dass ab Januar letztes Jahr auf einmal ganz viele Dienste weggefallen sind bei mir. Und ich habe Jesus wirklich gefragt, Herr, was willst du von mir, was soll ich denn tun? Weil ich bin überzeugt, die Ernte ist reif, oder? Seid ihr auch überzeugt, dass die Ernte reif ist? Die Ernte ist reif, egal wie wir uns fühlen, egal wie die Umstände sind, ob wir Krieg haben oder keine Ahnung was. Die Zeit ist reif und die Ernte ist reif und es gibt Menschen, die Gott suchen. Und dann hat Gott mir die Idee geschenkt, Jesus mir die Idee geschenkt, auf die Rastplätze zu fahren und die LKW-Fahrer zu besuchen. Ich habe ein eigenes Traktat mit einem Foto von mir drauf geschrieben. Das ist schon einfacher, wenn man etwas gibt, was man selber geschrieben hat. Es sind 15 Sprachen übersetzt, damit erreichen wir die meisten Leute. Und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass ich fast gar nicht mehr alleine unterwegs bin, weil ich Bibelschüler habe aus Wiedenest, die mich begleiten. Ich habe auch einen Bäcker, der mich öfters in den letzten Monaten begleitet hat und darüber bin ich einfach sehr dankbar. Und wir erleben jedes Mal, wenn wir rausgehen, mindestens 2 Menschen, wir beten für mindestens 2 Männer, die Jesus vorbereitet hat und die offen sind. Und wir machen das so, ich gebe denen das Blatt, die fangen an in ihrer Sprache zu lesen, dann hören die irgendwann auf, dann erkläre ich ihnen mit einer Faltkarte das Evangelium und nach dem 2. Falten werden die Augen schon ganz groß und die sind begeistert. Diese Faltkarte kann man 4-mal falten oder 5-mal und da ist das Evangelium sehr schön erklärt. Und dann frage ich die Leute, was wünschen sie sich in dieser Zeit von Gott? Und immer kommt eine Antwort. Dann kommt die Antwort und dann frage ich, darf ich jetzt dafür beten? Und zu 99% darf ich beten. Und dann bete ich. Auf Deutsch, auf Englisch. Und wenn ich bete, dann merke ich, dass Gottes Geist anfängt zu wirken bei den LKW-Fahrern. Die merken das ja, dass ich ihr Anliegen nehme, es zu meinem mache und zu Gott bringe. Und da haben wir die dollsten Sachen bis jetzt schon erlebt, dass Männer, die zuerst ablehnend waren, auf einmal offen waren, Neues Testament genommen haben und so weiter. Und mittlerweile passiert es mir auch manchmal, also ich konnte jahrzehntelang nicht heulen, aus unterschiedlichen Gründen, aber mittlerweile passiert es mir sogar manchmal, dass ich heulen muss, wenn ich bete, weil ich so berührt bin von Gottes Wirken. Wofür könnt ihr beten? Ihr könnt beten, dass eine Erweckung unter LKW-Fahrern in Europa passiert. Warum soll das nicht passieren? Warum nicht? Die Männer sind oft alleine, einsam, haben teilweise schlimme Arbeitsverträge und die brauchen Jesus. Und sie haben ganz viel Zeit zum Nachdenken. Und von daher bitte ich euch, dass ihr euch eins macht mit mir und ja, einfach für diese LKW-Fahrer betet, dass sie für uns betet, die wir draußen sind, dass Gott uns Mut schenkt, dass er uns kühn macht, dass wir mutig sind, dass wir uns nicht von ablehnenden Haltungen, manche machen einfach nur so oder sagen nein, ich habe dir nichts gesagt, nichts gegeben, die wissen überhaupt nicht, worum es geht, aber halt einfach mal nein. Und wenn ein LKW nebeneinander steht, ganz eng, das ist wie ein Hühnerhaufen. Der eine sagt nein, der zweite sagt auch direkt nein und dann der dritte auch nein. Ich glaube, ich muss zwischendurch mal ja rufen, dann geht es vielleicht noch mal besser. Ansonsten war ich immer wieder im Gefängnis unterwegs, habe auch bei uns in der Kinderarbeit mitgemacht in der Gemeinde und mache einfach das, was Jesus mir vor die Füße legt. Ich habe einen guten Draht zu unseren Nachbarn. Wir haben einen Männerhauskreis gestartet, eine Männerzellgruppe, wo wir für unsere Nachbarn, für unsere Bekannten beten und sie dann auch einladen. Ich habe einen syrischen Apotheker kennengelernt, der in Marburg seinen Doktor gemacht hat in Pharmazie. Und ich durfte mit ihm diesen wunderbaren arabischen Glaubensgrundkurs machen, Al-Masira. Und es war bemerkenswert zu sehen, wie sehr er Gott und Jesus anfängt, lieb zu gewinnen. Er hatte sich in einer Apotheke das Sprunggelenk gebrochen. Und von daher hatte er ja, so gute 2 Monate Zeit. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und jetzt am Ende sagte er, er wollte sich im Geheimen taufen lassen. Und das hat mich natürlich total gefreut. Jetzt hat er wieder eine Apotheke übernommen und das Problem ist, ja, dass ich ihn nicht mehr erreichen kann, weil er sehr viel arbeitet. Aber auch für ihn können wir beten. Er heißt Suhir, dass er zum Glauben findet. Und nicht nur er, sondern dass er vielen anderen Menschen hilft, auch Jesus nachzufolgen. Ansonsten gibt es Herausforderungen mit meinen Eltern, die sind krank. Mein Vater wird zunehmend krank, auch im Kopf. Und es ist für mich herausfordernd. Manchmal zuzuhören, was er so für Sachen erzählt und das mitzutragen, da brauche ich auch eure Unterstützung. Ja, er redet manchmal sogar schon davon, dass er sich Gift holen möchte und sich umbringen möchte. Und meiner Mutter das auch geben möchte, weil er meint, dass er sich nicht mehr auf Gott verlassen kann. Und das macht schon was mit einem. Also das ist schon ein bisschen heftig. Gut, ich möchte euch heute hineinnehmen. Ich habe vor einiger Zeit habe ich gedacht, ich würde gerne anfangen, den Römerbrief auszulegen aus missionarischer, evangelistischer Sicht. Und ich muss euch sagen, die ersten Wochen, wo ich mich damit beschäftigt habe, ist es mir nicht gelungen. Also es war schwierig, es war irgendwie eine Blockade da, aber ich habe mich immer wieder an den Römerbrief rangesetzt. Es ist ja auch nicht der einfachste Brief, ne, im Neuen Testament. Ja. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diesen Römerbrief und habe da was für euch vorbereitet. Das nicht. Und wir schauen uns heute den Römerbrief, Kapitel 1, 1 bis 17 zusammen an. Und ich habe das überschrieben mit dem Titel, das Evangelium gilt allen Menschen, egal welche Gaben Gott dir geschenkt hat und auch wenn Pläne sich ändern. Es war für mich sehr spannend, mich sehr intensiv mit dem Römerbrief auseinanderzusetzen und auch nochmal zu gucken, wie war denn die Gemeinde, wie waren denn die Christen in Rom, wie viele Juden haben in Rom gelebt, wie war die Situation überhaupt für die Römer? Und ein paar Sachen waren mir vorher tatsächlich auch nicht bewusst. Zuerst ein paar Gedanken zum Römerbrief von Paulus und zu der Situation der Gemeinde in Rom und deren Hintergründe. Paulus schreibt diesen Brief im Winter 55, 56 nach Christus von Korinth aus. Und der Brief ist hauptsächlich an die Heidenchristen in Rom gewandt, aber auch an die Judenchristen in Rom. Man vermutet, dass in Rom die ersten christlichen Gemeinden nach Jerusalem überhaupt entstanden und nicht in Philippi, wie man oft angenommen hat. Dass nicht Philippi die erste heidenchristliche Gemeinde war, sondern in Rom. Das lag wahrscheinlich daran, dass es zwischen Jerusalem und Rom regen Austausch gab und viel gläubig gewordene auch hin und her reisten, zum Beispiel als Geschäftsleute, als Handwerker oder als Pilger. Und somit auch das Evangelium relativ schnell nach Rom gelangte. Rom war im ersten Jahrhundert nach Christus das stärkste Judenzentrum der alten Welt außerhalb von Israel. Da haben die meisten Juden mit Abstand gelebt. Man schätzt, dass in der Millionenstadt viele Tausende von Juden dort lebten, ca. 30.000 bis 40.000. Mindestens 13 Synagogen konnten nachgewiesen werden, die es tatsächlich in Rom gab. Im Jahr 49 nach Christus erließ dann Kaiser Claudius ein Edikt, das alle Juden aus Rom aufgrund Unruhen auswies. Und man vermutet, dass diese Unruhen auch unter den Juden passiert sind, wegen dem Evangelium von Jesus Christus. Also er wies alle Juden aus im Jahr 49 nach Christus. Das betraf übrigens auch Priscilla und Aquila, von denen wir im Neuen Testament auch ab und zu lesen, die auch Zeltmacher waren, so wie Paulus. Als aber Kaiser Claudius im Jahr 54 nach Christus starb, unterließ es sein Nachfolger, das Edikt zu erneuern, und viele römische Juden kehrten dann wieder zurück. In der Zwischenzeit von diesen 5 Jahren hatte sich die Gemeinde in Rom erheblich verwandelt. Die Heidenchristen waren missionierend in die heidnische Bevölkerung hineingestoßen, wodurch sich ihre Zahl stark vermehrte. Und so fanden sich die heimkehrenden Judenchristen als Minderheit vor. Das war für die nicht ganz so einfach. Und das heidenchristliche Selbstbewusstsein entwickelte sich unter den Römern sehr stark. Das ging sogar in Richtung Überheblichkeit. Paulus möchte der Gemeinde in Rom sein Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes darlegen. Paulus kämpft dafür, dass Jesus allein reicht. Jesus allein reicht. Dass man nicht, wie manche Juden dachten, sich auch als Christ dem Gesetz von Mose unterstellen müsste und mindestens die Beschneidung, das Sabbatgebot und die Speisereinheit gesetzlich beachten müsste. Immer wieder, nachdem Paulus Gemeinden verlassen hatte, traten Judaisten auf, die den heidnischen Christen lehrten, sie müssten sich auch noch beschneiden lassen, um Abrahams Kinder und somit auch Gottes Kinder sein zu können. Also Jesus und die Beschneidung. Jesus und gewisse Gesetze. Dagegen kämpft Paulus sehr entschieden. Paulus kämpfte eigentlich so den Kampf seines Lebens, den Kampf um das Herrsein von Jesus. Wer Jesus zwar verehrt, und das taten die judaistischen Brüder auch, ohne Frage, ihn aber zum Zweithöchsten macht, also Mose über ihn stellt, stürzt Jesus in Wahrheit vom Thron und streicht damit das Evangelium wieder durch. Und dieser antijudaistische Kampf wurde das gemeinsame Anliegen der 4 paulinischen Hauptbriefe, vom Römerbrief, vom 1. und 2. Korintherbrief und vom Galaterbrief. Paulus wollte die Gemeinde in Rom besuchen und von ihr aus Spanien evangelisieren. Aber dazu kam es nicht. Etwa 5 Jahre später, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hatte, kam Paulus nach Rom, aber nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. Apostelgeschichte 28, können wir das nachlesen. Aber was toll war, ist, dass 65 Kilometer bevor Paulus mit dem Gefangenentransport nach Rom kam, die römischen Christen eine Delegation ihm entgegengesandt haben. Und das hat ihn sehr gestärkt und sehr ermutigt, dass er die letzten Kilometer nicht alleine nach Rom kommen musste. Es war sicherlich auch emotional für ihn. 2 Jahre wohnte er dann wahrscheinlich in Rom, davon geht man aus, bis er dann dort wahrscheinlich unter Kaiser Nero hingerichtet wurde. Wir wollen uns den ersten Textabschnitt anschauen und den möchte ich mit uns lesen. Römer 1, 1 bis 7. Paulus schreibt: Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Den ersten Gedanken habe ich so überschrieben: Paulus wusste, wer er in Christus war. Wer bist du in Christus? Paulus wusste, wer er in Christus war. Wer bist du in Christus? So wie in allen Briefen werden am Anfang des Römerbriefs die Empfänger und die Absender genannt. Paulus schreibt an die Christen in Rom. Er beschreibt seinen Auftrag und seine Botschaft. Aber was mir gleich am Anfang stark aufgefallen ist, ist, Paulus weiß, wer er in Christus ist. Er weiß, wozu Gott ihn berufen hat, warum er lebt, warum er da ist. Er weiß, was sein Auftrag ist. Jesus hat ihn zum Apostel für alle Völker gemacht. Er soll das Evangelium von Jesus verkündigen, damit die Völker Jesus gehorchen, den Glauben annehmen und ihm Ehre machen. Er weiß, dass er berufen, geliebt und heilig ist. Das ruft er aber auch den Römern und uns zu. Auch ihr in Kandern, seid geliebt, ihr seid berufen und ihr seid heilig. Ich habe das gestern im Seminar, im Ermutigungsseminar, wo ich euch gerne alle gehabt hätte, habe ich das nochmal gesagt. An keiner Stelle im Neuen Testament werden Christen als Sünder bezeichnet. Nur als Heilige. Wie oft machen wir uns selber runter? Wie oft, ja? Ich habe jetzt auch meine Predigtschuhe vergessen, ne? Ich habe dann auch so gedacht, ja gut, dass mein Kopf angewachsen ist, den kann ich nicht so schnell vergessen. Kennt ihr das auch? Man vergisst irgendwas, irgendeine Lappalie und das regt einen auf. Und man kann sich so leicht selber runtermachen. Manchmal ist man sich selbst sein größter Feind. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? Die Frage ist, wer bist du in Christus? Und die Frage stelle ich dir heute Morgen. Weißt du, wer du in Christus bist? Hast du dich schon für ein Leben mit Jesus entschieden? Kannst du sagen, Jesus ist mein Freund, er ist mein Herr und mein Gott? Und ich habe ihm mein Leben anvertraut, meine Stärken, aber auch meine Schwächen. Er kann mit meinem Leben machen, was er möchte. Es gibt Menschen, die kommen Jahre, Jahrzehnte in Kirchen und Gemeinden und haben das noch nie gehört. Meine Frau war so eine Person. Die war jahrzehntelang in einer Kirche und sie hat nie davon gehört, dass es eine bewusste Entscheidung für Jesus braucht in ihrem Leben. Und als sie davon gehört hat, hat sie sich für Jesus entschieden. Bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Bist du sicher, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Hast du das für dich angenommen? Ich sage dir eins, das ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Das ist wichtiger als deine Karriere. Das ist wichtiger, es ist sogar noch wichtiger als deine Familie. Sogar noch wichtiger als deine Ehe. Und ich wünsche dir die beste Ehe der Welt. Aber mit Jesus zu leben und das anzunehmen oder es auszuschlagen, ist die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können. Und der Teufel setzt alles daran, dass wir das niemals tun. Gott ist hier, Jesus ist hier und er lädt dich ein. Du kannst diese Entscheidung ganz einfach treffen, indem du ein Gebet sprichst, indem du einfach ehrlich, authentisch zu Jesus kommst. Drei Dinge sollten drin sein. Erstmal bitte Jesus, dass er dir alle Schuld und Sünde vergibt. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Übergib ihm dein Leben. Und drittens, bedank dich bei ihm für das, was er für dich am Kreuz getan hat, dass er stellvertretend für dich gestorben ist. Wenn du das noch nicht getan hast, ich bitte dich, du kannst auch zum Mittagessen bleiben hier, du kannst auch nicht bleiben, such dir jemand, mach es alleine, such dir einen stillen Ort oder komm zu mir. Wir können gerne zusammen reden und ich würde dir gerne helfen, Jesus ganz persönlich anzunehmen. Zu was hat dich Jesus berufen? Ich habe letztes Jahr selber einen wunderbaren Kurs gemacht, Freiheit in Christus. Und das hat mich sehr, sehr stark ermutigt. Und gestern konnte ich ein bisschen mehr darüber erzählen. Diese Zeit haben wir jetzt nicht. Ich will es nur ganz kurz zeigen. Es gibt eine wunderbare Homepage, freedominchrist.eu. Da findet ihr unglaublich viel Material darüber. Und das Spezielle an diesem Kurs ist, dass du immer wieder Gottes Wort anschaust, was Jesus über dich sagt, was er zu dir sagt und das vergleichst mit deinen falschen Gedanken, die vielleicht in dein Leben hineingekommen sind, vielleicht durch deine Erziehung. Ich weiß nicht, was deine Mutter oder dein Vater dir gesagt haben. Es gibt ja so Sätze, die bleiben einfach hängen. Es gibt so Festlegungssätze, aus dir wird nie was. Ja? Oder irgendwelche abwertenden Sätze, die wir irgendwann glauben. Und es geht darum, immer wieder Gottes Wort gegenüber dem zu setzen, was ich Falsches teilweise über mich selber denke, die Lügen, die ich über mich selber denke. Hier ist das Teilnehmerbuch. Auch wir als Missionswerk, wir bieten da einen Kurs an über Zoom. Ihr müsst nicht zu uns kommen, nach Hagen oder sonst wo. Ihr könnt über Zoom Video einsteigen und dabei sein. Und ich lade euch ein, wirklich dabei zu sein. Das hat mich nochmal selber enorm gestärkt, ermutigt, bekräftigt. Hier ein Beispiel, Satans Lügen. Nummer 1, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Die Gottes Wahrheit, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Das ist ein großer Unterschied. Der zweite Punkt, deine Identität wird dadurch davon bestimmt, was du getan hast. Gott sei Dank nicht. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Warum können Menschen, die im Knast sitzen, und ich habe jetzt schon einige kennengelernt, warum können die Hoffnung haben, wenn sie Jesus nachfolgen? Weil Jesus ihnen alle ihre Schuld vergeben kann. Weil sie ihn tatsächlich nochmal neu anfangen können. Das ist ja auch eine wunderbare Botschaft. Du kannst nochmal ganz neu starten mit Jesus. Und auch als Christ, wenn du in Krisen bist, darfst du nochmal ganz neu starten. Das ist für Jesus kein Problem. Die Lüge ist, deine Identität wird bestimmt von dem, was andere über dich sagen. Wie oft denken wir, was denken die anderen, was sie über mich sagen? Also was sie über mich denken. Am Ende ist auch entscheidend alleine, was Jesus über dich denkt und nicht, was andere über dich denken. Aber wie sehr machen wir da unser Leben davon abhängig, wie unser Ruf ist, was andere über uns denken und so weiter. Nein, im Gegensatz heißt es, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Dein Verhalten bestimmt, wie du dich selber siehst. Nein, was du über dich selbst glaubst, das bestimmt dein Verhalten. Es gibt 3 Oberpunkte, ganz kurz, wofür es ganz viele Bibelstellen gibt. Der erste ist, ich bin angenommen. Bei Jesus bin ich angenommen. Dafür gibt es ganz viele Bibelstellen. Ich bin sicher. Bei Jesus bin ich sicher. Für mich persönlich ist das ein Riesending, dass ich weiß, bei Jesus bin ich sicher. In meiner Kindheit gab es etliche Situationen, wo ich nicht sicher war. Ja, wo ich den Launen und der Gewalt meines Vaters ausgesetzt war. Aber ich weiß, ich bin bei Jesus, bin ich sicher. Ich habe das gestern kurz erzählt. In manchen Jahren, wo ich gepredigt habe, habe ich gedacht, wenn ich eine schlechte Predigt halte, dann komme ich runter und ich werde umgebracht. Das Gefühl hatte ich. So eine Anfechtung. Nein, wird nicht passieren. Zumindest höchstwahrscheinlich in Deutschland nicht, also die Chance ist sehr gering. In manchen anderen Ländern vielleicht schon. Aber hier wird es dir wirklich nicht passieren. Und ich bin bedeutungsvoll. Du bist angenommen, du bist sicher, bei Jesus bist du sicher. Und du bist angenommen. Und da dürfen auch Zukunftsängste dürfen verschwinden. Ja, was machen wir uns oft für Sorgen? Reicht die Rente? Darf ich meinen Arbeitsplatz behalten? Wie sieht es aus in der Zukunft? Wenn du sein Kind bist, wenn du weißt, dass du Gottes Kind bist, dann bist du auch sein Zeuge. Und erstens kannst du bezeugen, wie du Jesus gefunden hast. Manche von uns erzählen davon gar nicht mehr, weil das ja so schon, ja, wenn du schon 10, 20, 30, 50 Jahre zu Jesus gehörst, dann ist deine Bekehrungsgeschichte für dich altbacken. Ja? Aber für Menschen, die das noch nicht gehört haben, ist das unglaublich spannend. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, von uns selber zu erzählen, wie hast du Jesus kennengelernt? Das ist einzigartig. Das kann dir keiner absprechen. Und die meisten Menschen sagen, Mensch, also wenn ich mit denen darüber rede, dann sagen die meisten, ich hätte auch gern so einen Glauben wie sie. Da sage ich, den kannst du haben. Der ist frei, der ist sogar frei, kostet noch nicht mal etwas. Also du bist, wenn du sein Kind bist, dann kannst du ihn bezeugen, wie du Jesus gefunden hast. Und zweitens, was du mit ihm erlebt hast. Und wenn du nichts mehr mit Jesus erlebst, dann gebe ich dir einen Tipp. Nimm einfach öfters mal den Namen Jesus Christus in den Mund und sprich ihn aus. Du wirst was mit Jesus erleben. Weil Jesus scheidet die Geister. Wenn du Gott sagst, dann wird nicht viel passieren wahrscheinlich. Aber wenn du im Gespräch mit Menschen Jesus erwähnen wirst, dann wirst du Zustimmung oder Ablehnung erleben. Aber die Menschen müssen hören, wer Jesus ist, was er für sie getan hat und dass sie sein Kind werden können und dass sie ein neues Leben bekommen können. Das sind wir ihnen schuldig als Christen. Das sind wir ihnen schuldig. Wir wollen den zweiten Abschnitt lesen. Römer 1, 8 bis 15. Du kannst später gerne nochmal selber dir die Bibel zücken und diese 17 Verse lesen. Da schreibt Paulus, als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit ganzem Herzen für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern. Als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Der zweite Gedanke, den ich habe, ist, Paulus musste eine Planänderung Gottes annehmen. Wie gehst du mit Planänderungen in deinem Leben um? Paulus schreibt, dass er immer wieder vorhatte, die Geschwister in Rom zu besuchen. Er hat von ihrem Glauben gehört, war ja auch kein Wunder. Rom ist ja die Weltstadt damals gewesen. Das hat sich rumgesprochen, dass es da so eine große christliche Einheit, so eine große christliche Community gibt. Er hat von ihrem Glauben gehört, er hat immer wieder für sie gebetet, aber er wurde immer wieder gehindert, selbst nach Rom zu reisen. Die Tür war verschlossen. Wie gehst du damit um, wenn Jesus einen anderen Plan mit deinem Leben oder mit einem bestimmten Lebensabschnitt hat als du? Oder mit gewissen Umständen oder Menschen? Was hat Paulus gemacht? Er hat gebetet. Und auch wenn es ihm wahrscheinlich schwer fiel, nahm er die Situation aus Gottes Hand an. Dazu zwei Beispiele aus meinem eigenen persönlichen Leben. 2015 haben wir uns in Olpe auf die Suche gemacht, nach einem Haus zu kaufen. das war nicht einfach. Meine Frau hatte so viele Ideen, dass ich gesagt habe, das haut nicht hin. Wenn wir deine Ideen alle umsetzen wollen, dann müssten wir neu bauen und das werden wir uns auf keinen Fall leisten können. Also haben wir verschiedene Häuser uns angeschaut. Ich zur Not, also für mich wäre das auch kein Problem gewesen, einfach zwei Wohncontainer zu kaufen und auf den Platz irgendwo hinzustellen. Aber mit Familie kannst du das nicht immer unbedingt so umsetzen. Also haben wir uns verschiedene Häuser angeschaut. Irgendwann kamen wir zu einem wunderschönen Grundstück. Ein bisschen außerhalb von Olpe, in einem Stadtteil von Olpe, aber ein bisschen außerhalb. Ein wunderschönes, riesiges Grundstück. Mit einem Bachlauf auf dem Grundstück. Und ich hatte so gedacht, jo, Herr Jesus, das ist es. Das ist es. Ja? Haus ist schon älter gewesen. Und das Problem war einfach, der Verkäufer hatte eine unglaublich unrealistische Preisvorstellung. Ja? Und wochenlang, monatelang habe ich dafür gebetet. Ich habe gesagt, Herr Jesus, das kann doch nicht sein. Das ist das Haus. Aber wir brauchen auch in der Finanzierung noch Geld, um einiges hier zu renovieren. Sonst, wir hätten es vielleicht gerade eben so kaufen können, hätten aber nichts renovieren können. Naja, ich habe gebetet, ich habe den öfters angerufen, diesen Mann. Er hat sich nicht bewegt. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, okay, die Türen sind zu, wir lassen es. Wir beten jetzt dafür, die Türen sind zu, wir geben es Jesus ab, wir lassen das. So. Nach 3 Monaten kam ein Anruf und wir konnten uns ein Haus angucken in Olpe, ein kleines Haus mit einem größeren Grundstück. Und wir haben uns vorher eine Liste gemacht, was wir uns von Gott wünschen für ein Haus, wie das sein soll vom Grundstück her und so weiter. Und dann kam der Anruf aus Köln. Wir haben uns ein Grundstück angeschaut, was neben Geschwistern aus unserer Gemeinde ist. Und Christina sagte, das ist es, das ist es. Sag zu, als wir im Keller standen. Ich habe gesagt, hör mal, ich werde sagen, wir haben großes Interesse, aber ich will das doch nochmal mit dem Bauingenieur checken lassen. Weil so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Und dann haben wir erlebt, dass ja, die Ampeln alle auf grün gegangen sind, Stück für Stück. Und wir konnten das Haus kaufen. Heute haben wir 3 Straßen, wo wir entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto in die Innenstadt kommen können. Es ist nur 3 Kilometer entfernt und nicht 6, 7, 8 Kilometer. Also das heißt auch fürs Alter, falls wir da bleiben, ist das gar nicht so schlecht. Und Jesus hat uns da einfach total beschenkt. Und dafür sind wir total dankbar. Aber es war eine Planänderung. Es war dann doch anders, als wir uns das vielleicht zuerst gedacht oder gewünscht hatten. Ein anderes Beispiel, ich war vor etlichen Jahren mit unseren Kindern auf einer Vater-Kind-Freizeit von der katholischen Kirche. Das Tolle war, ich habe aus Olpe ganz viele Männer kennengelernt. Und wenn man neu in der Stadt ist, ist es schon cool, wenn man andere Männer auch kennenlernt. Und ich habe auch angefangen, mit diesen Männern, mit unterschiedlichen Männern über Jesus zu reden. Und da gab es eine Gruppe, die war besonders cool. Da habe ich gedacht, da lohnt es sich wahrscheinlich nicht, mit denen mal über Jesus zu reden. Was interessant war, ist, dass die, mit denen ich über Jesus geredet habe, dass da eigentlich nichts vorwärts gegangen ist, so wie ich den Eindruck hatte. Aber nach ein paar Jahren stand auf einmal ein Mann von dieser coolen Gruppe bei uns in der Gemeinde und hatte eine Lebenskrise. Und ich sagte zu ihm, wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Und tatsächlich durch die Ehekrise, die er hatte, die Lebenskrise, hat er angefangen an Jesus zu glauben, kam in unsere Gemeinde durch seine Schwiegereltern und ganz anders als ich gedacht hatte. Gottes Gedanken sind höher als meine und er hat wirklich alles im Überblick. Gottes Planänderungen können uns aber auch manchmal verunsichern und auch uns Sorgen machen. Was sich bei uns immer bewährt hat, war Matthäus 6,33. Immer hat sich das bewährt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird er hinzutun oder hinzufügen. Das haben wir erlebt. Wenn wir Gottes Reich für uns an Nummer 1 stellen, dann wird er sich um alles andere kümmern. Mein Auftrag, unser Auftrag als Familie ist, dass wir uns in Gottes Reich investieren. Dass wir uns um sein Reich Sorgen machen. Dass wir Menschen begegnen wollen, die Jesus noch nicht kennen. Und alles andere, Kleidung, sogar Schuhe, um alles andere wird sich Jesus kümmern. Und das tut er auch, ja, um Essen und Trinken und auch um Kleidung. Paulus kommt schließlich 5 Jahre später nach Rom, aber ganz anders, als er gedacht hatte, als Gefangener. In einer Delegation kommen sie ihm 65 Kilometer entgegen, um ihn zu ermutigen. Und spätestens da wusste Paulus, er hat den Römerbrief nicht vergebens geschrieben. Nun wollen wir uns den letzten Abschnitt für heute anschauen, Römer 1, 16 bis 17. Da sagt Paulus: Zu dieser Botschaft, also vom Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Paulus schämte sich nicht für das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wo schämen wir uns? Warum gibt es und warum gibt es keinen Grund, sich zu schämen? Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Das Evangelium ist eine Person, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Evangelium. Durch seine Lehre, durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus gezeigt, dass er der Messias ist, der von Gott Gesandte und kein anderer. Sein Kommen wurde schon 693 vor Christus durch den Propheten Jesaja und viele weitere Propheten vorausgesagt. Aus Liebe zu uns Menschen hat Jesus den Himmel verlassen und wurde selbst ein Mensch. Ein unglaublich großes Geheimnis Gottes. Es gibt so viele Geheimnisse von Gott, die wir überhaupt nicht verstehen können. Es gibt so viele Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Niemand von uns kann sich annähernd den Himmel vorstellen, wie fantastisch es sein wird. Niemand von uns kann sich aber auch annähernd die Hölle vorstellen, wie furchtbar die Verlorenheit sein wird für die Menschen, die Jesus nicht nachgefolgt sind. Aus Liebe zu uns hat Jesus den Himmel verlassen und wurde selbst ein Mensch. Aber seit dem Sündenfall, und das wissen wir von Adam und Eva, leben wir grundsätzlich von Gott getrennt und haben zu ihm keine persönliche Beziehung. Alle Versuche, zu ihm zu kommen, sind zum Scheitern verurteilt. Egal, ob wir viele gute Taten tun, ob wir viel Geld spenden, das gibt uns nicht den Eintritt in den Himmel. Wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft heilig, rein, tadellos zu sein. Wir schaffen es nicht, so gut zu werden, dass Gott irgendwann auf unsere Schulter klopfen würde und sagen würde: Das reicht, du kommst in den Himmel. Nein, was eher passiert ist, wenn wir das nicht annehmen, was Jesus für uns getan hat, was eher passiert ist, dass unser Glaube wieder zur Religion wird, dass wir versuchen, selber durch eigene Taten uns den Himmel zu erarbeiten, und das können wir nicht. Deswegen kam Jesus zu uns und versöhnte sich selbst mit uns. Er versöhnte seinen Vater mit uns. Durch Jesus haben wir eine reale Chance, gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen und nicht verloren zu gehen. Das Einzige, was es dazu braucht, ist, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir Ja zu ihm sagen, ihm vertrauen und ihm unser Leben übergeben. Damit wird seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit vor Gott dem Vater, weil Jesus stellvertretend für uns starb und zur leibhaftigen Sünde wurde. Damit passiert Folgendes: Wenn Jesus unser Herr ist, dann sieht Gott der Vater, wenn er uns anschaut, Jesus. Jesus ist zu unserer Gerechtigkeit geworden. Und deswegen nur können wir vor Gott bestehen. Paulus hat das in der Tiefe begriffen, deshalb schämt er sich nicht dafür. Er hat verstanden, dass es um Leben und Tod der Menschen geht. Und dass es die größte Hoffnungsbotschaft der Welt ist. Es gibt Rettung vor der Hölle, es gibt ewiges Leben bei Gott. Und Jesus ist der Schlüssel. Was gibt es für Gründe vielleicht, warum wir uns schämen? Vielleicht schämen wir uns manchmal, weil wir vielleicht Angst vor Ablehnung haben. Vielleicht schämen wir uns, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, die macht jeder, der Jesus, den Namen Jesus in den Mund nimmt. Aber wisst ihr, wenn ich auf den Rastplätzen gehe und diese Neins erlebe oder wenn die rufen Nein, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann halte ich das aus, um dann die Männer zu treffen, die sagen Ja. Die sagen Ja. Und die offen sind, die Jesus vorbereitet hat. Und dann denke ich manchmal, you make my day, wenn ich diese Männer treffe. Da denke ich, genau für dich bin ich hier hingefahren. Für dich habe ich das Nein der anderen 5 ausgehalten oder der anderen 10. Weil es Menschen gibt, die von Gott vorbereitet sind, die das hören wollen, die sich wünschen, ein neues Leben anzufangen. Deswegen ist Lukas 19 auch ein wunderbarer Vers, Lukas 19, Vers 10. Könnt ihr hier übrigens mal an die Wand anbringen, als Leitvers für eure Gemeinde, als Vorschlag. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bist du auf der Suche nach Menschen, die sich retten lassen wollen? Du wirst manche Neins aushalten müssen. Und es wird nicht immer harmonisch sein, aber es geht um Himmel und Hölle, es geht um Leben und Tod, versteht ihr, Geschwister? Es geht am Ende noch nicht mal dann um euch, ihr habt ja Jesus schon. Es geht darum, dass die Gemeinde hier voll wird. Es geht darum, dass ihr ein Platzproblem bekommt. Es geht darum, dass Erweckungen in Kandern und in den umliegenden Dörfern passiert. Und das passiert nicht, wenn die Menschen nichts von Jesus hören. Wie sollen sie glauben, wenn sie nichts gehört haben? Und da fordert uns Jesus heraus. Wir haben die beste und die wichtigste Botschaft der Welt. Und ich halte die Neins der LKW-Fahrer aus, um denen zu begegnen, die Gott vorbereitet hat. Und um für die zu beten. Welche Wege gibt es, um die Scham zu überwinden? Vielleicht noch ganz kurz. Mach dir bewusst, dass Jesus sich nicht für dich geschämt hat, als er am Kreuz hing. Ich bin so froh, dass Jesus sich für mich nicht geschämt hat. Hätte er sich für uns geschämt, er wäre nicht ans Kreuz gegangen. Und das wäre die größte Katastrophe der Welt gewesen. Wir wären in Schuld und Sünde geblieben. Wir hätten keinen Zugang zu Gott, dem Vater. Und wir würden hier für nichts im Prinzip leben. Jesus hat sich nicht für dich geschämt, als er am Kreuz hing. Deswegen schäm dich auch nicht für ihn. Es gibt keinen Grund, dass du dich für Jesus schämst. Eher sollen die anderen, die nicht an Jesus glauben, die nicht an den Schöpfer glauben, die müssen sich schämen. Und nicht ich, nicht wir. Mach dir bewusst, zweitens mach dir bewusst, wie kostbar das ewige Leben ist und wie dramatisch es ist, wenn Menschen verloren gehen. Wir können uns das nicht vorstellen. Und deswegen driften manche in der Theologie auch ab, weil sie das nicht glauben können, dass es wirklich ewige Verlorenheit, Hölle geben wird. Sie wünschen sich das anders. Dann kommt Allversöhnung ins Spiel oder Nihilismus. Ja, dass die, die an Jesus glauben, auferweckt werden zum ewigen Leben, die anderen, die sterben für immer, die sind dann einfach tot. Und das wünschen sich auch viele. Ja, nach dem Tod ist alles aus. Nein, ist nicht alles aus. Mach dir bewusst, wie kostbar das ewige Leben ist und wie dramatisch es ist, wenn Menschen verloren gehen. Wir dürfen wieder für unsere Nachbarn, für unsere Verwandtschaft heulen. Und wir müssen Beziehungen aufbauen, weil die Krisen im Leben kommen, in deinem Leben und in dem Leben deiner Freunde. Und wenn du vorher keine Beziehung aufgebaut hast, dann brauchst du auch in der Krise nicht zu ihnen kommen. Dann kannst du nichts am Sterbebett sagen, wenn du keine Beziehung hattest zu den Menschen. Aber wenn du eine Beziehung hast, dann kannst du vielleicht noch am Sterbebett die Menschen zu Jesus führen. Drittens, Jesus möchte und erwartet von uns, dass wir eine falsche Scham überwinden und mit breiter Brust zu Jesus stehen. Wer war von euch schon mal in einem Stadion, in einem Fußballstadion, also in einem richtigen Fußballstadion? Ja, Freiburg hat jetzt gewonnen, ne? Gestern. Sag mal einem überzeugten Freiburger Fan, er soll seinen Schal ablegen. Oder sag das mal einem Schalker in Gelsenkirchen oder einem Dortmunder oder einem von Bayern München. Mir san mir, ne? Der wird dir helfen. Der wird dir helfen. Der wird alles andere tun, nur nicht seinen Schal ablegen. Der ist stolz auf seinen Verein. Der hat eine breite Brust. Und selbst wenn es zu Rangeleien am Bahnhof kommt, man bleibt immer noch Fan seiner Mannschaft. Hast du einen Jesus-Schal an? Ich glaube, ich muss mal einen Jesus-Schal drucken lassen. Den sollten wir nicht ausziehen. Wir dürfen da auch wirklich stolz sein. Jesus sagt in Markus 8, Vers 38 sehr provozierende Worte. Er sagt, Markus 8, 38, wer sich aber meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, übrigens in Klammern, was sich nicht verändert hat, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wenn wir das hören, dann macht das Druck, ne? Das baut Druck auf. Ich glaube, dass wir uns nicht von diesem Druck jetzt übermannen lassen müssen und jetzt Angst kriegen müssen und aus Angst evangelisieren sollten. Auf keinen Fall. Aber das soll uns einfach nur deutlich machen, Jesus sagt, wenn du dich für mich schämst, dann schäme ich mich auch für dich. Wenn ich wiederkommen werde. Ich hoffe und ich glaube nicht, dass wir dann deswegen verloren sein werden, aber vielleicht werden wir keinen Lohn mehr empfangen im Himmel, wenn Jesus sich für uns schämen muss, wenn er wiederkommt. Du hast einen Jesus-Schal. Kauf dir einen Jesus-Schal und leg ihn nicht ab. Jesus sagt, wir brauchen uns definitiv nicht vor Menschen schämen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Wir sollen uns nicht schämen vor einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Und der Mensch hat sich nicht verändert auf der ganzen Welt, wird gesoffen, gehurt, rumgehurt, alles Mögliche gemacht. Und in der Fastnacht und Karneval erst recht. Vor diesem Geschlecht müssen wir uns nicht schämen. Definitiv nicht. Wir waren selber so früher, sagt Paulus an einer Stelle zu den Korinthern. Ihr habt selber Menschen missbraucht. Sexuell wart ihr ausschweifend. Habt ihr ein dreckiges Leben geführt. Ja, das waren die Korinther. Aber sie haben ein neues Leben gekriegt durch Jesus Christus. Und Jesus schenkt uns auch ein neues Leben. Lasst uns aufstehen, ich würde gerne noch kurz beten mit uns. Herr Jesus, manchmal ist es schwer, sich nicht für dich zu schämen. Gerade wenn wir von dir erzählen und wenn wir merken, da kommt Gegenwind, da will das jemand nicht hören. Und wie schnell wiegeln wir dann ab und lassen Fünfe gerade sein, anstatt dass wir uns zu dir stellen, anstatt dass wir unseren Jesus-Schal richten und stolz sind, dass wir dich haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir die Menschen um uns herum mit deinen Augen sehen, mit deinen liebenden und vergebenden Augen. Und dass wir uns in Beziehungen investieren, auch wenn wir erstmal keine Frucht sehen. Herr, du liebst alle Menschen. Du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis kommen, dass du der Herr bist. Und Herr, wir beten, dass wir uns nicht mit dem Ist-Zustand unserer Gemeinde hier zufrieden geben. Dass wir uns nicht mit dem Ist-Zustand in unseren Dörfern, in unseren Straßen zufrieden geben. Dass so viele sind, die verloren gehen. Sondern dass du uns ein mutiges Herz schenkst, eine Kühnheit gibst, eine ganz, ganz viel Liebe, den Menschen zu begegnen, beim Bier trinken, beim Essen, beim gesellschaftlichen Miteinandersein. Hier in der Sporthalle, wenn gerungen wird, beim Fußballspielen. Herr, schenk uns offene Türen, schenk uns den Mut, auf dich hinzuweisen, ganz fein. Mit viel Weisheit und mit viel Liebe, da wo du uns hingestellt hast. Danke, dass du uns neu ermutigt hast und herausgefordert hast. Ja, wir preisen dich. Amen.